Es gibt ein Entrinnen aus der Gewaltspirale, was die Konfliktforschung dazu ergeben hat und was der christliche Glaube dazu beitragen kann, das erfährst du in diesem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich fange mal mit der guten Nachricht an. Die muss man vorausschicken, wenn man sich dem Negativen dann auch einmal widmen will. Die gute Nachricht ist, Christen vertrauen darauf, dass Gott der Herr der Weltgeschichte ist. Ja, man kann es kaum glauben, wenn man einen Blick in die Welt wirft. Und doch ist es eine Grundwahrheit des christlichen Glaubens, dass Gott in der Welt wirkt. Und zwar Gutes wirkt. Eine Grundwahrheit, bei der man allerdings in einen Abgrund von Unrecht, Leid und Tod blickt. Denn so begegnet uns die Welt besonders deutlich seit einigen Jahren. In diesen Abgrund blickend halten Christinnen und Christen aber an der Grundwahrheit fest, dass Gott letztlich Gutes wirkt. Und sie gestehen ein, dass er es nicht so tut, dass wir es vor Augen haben. Gott wirkt vielmehr im Verborgenen. Schon Jesus wies darauf hin, dass wir das Reich Gottes nicht beobachten können. Wie kann die Welt, wenn Gott Gutes wirkt, aber in dem Zustand sein, in dem sie uns täglich begegnet? Das ist die große Frage. Gott lässt offensichtlich dem menschlichen Handeln freien Lauf. Er schlägt nicht mit der Faust dazwischen, um dem Wahnsinn ein Ende zu machen. Er müsste dann ja all den Mächtigen ein Ende bereiten, die sich für die Herren der Weltgeschichte halten. Er müsste auch den kleinen Übeltätern ein Ende bereiten. Also auch uns. Aber genau das will Gott nicht tun. Er zieht es vor, das Leid zuzulassen und unter den zuschlagenden menschlichen Fäusten Gutes zu wirken. Wir sehen aber nur die zuschlagenden Fäuste und die leidenden und sterbenden Opfer. Das beste Beispiel dafür ist Jesus Christus selbst. Sein qualvoller Tod am Kreuz war ja für alle sichtbar. Und dennoch behauptet die Christenheit, dass sich in ihm das Heil der Welt ereignet habe. Nicht sichtbar für die Augen, sondern verborgen unter dem Gegenteil seines Leidens und Sterbens. Wenn Gott den Wahnsinn zulässt, tut er es also nicht aus Gleichgültigkeit oder um seine Geschöpfe zu bestrafen, oder er tut es auch nicht in einem emotionalen Zornesausbruch, sozusagen, das haben sie nun davon, wer nicht hören will, muss fühlen. So ist Gott nicht. Er lässt den Wahnsinn zwar manches Mal zu, aber er verlässt die dem Wahnsinn Verfallenen und deren Opfer nicht. Was er genau bezweckt, das wissen wir nicht. Worin das Gute besteht, dass Gott verborgen hinter Tod und Leid wirkt, das bleibt im Dunkeln. Wie gesagt, ein Abgrund. Doch hinter dem Abgrund ist Licht. Nicht zu sehen, aber zu glauben. Auf Jesu Tod folgte seine Auferweckung von den Toten. Auf den 6 Jahre währenden Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs folgten viele Jahrzehnte des Friedens in Europa. Sie sind spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine zu Ende. Wenn wir heute einen Blick in die Welt werfen, dann setzen wir also dies voraus. Gott wirkt trotz allem in ihr Gutes. Wir sehen es nicht, wir fühlen es nicht, aber wir vertrauen darauf. Dieses Vertrauen ist für Christinnen und Christen unzerstörbar. Sie nennen es Hoffnung. Nicht eine unsichere Hoffnung, also ich weiß es nicht, aber ich hoffe es mal, sondern eine gewisse Hoffnung, deren Berechtigung aber unbeweisbar ist. Ich bin gewiss, dass Gott trotz allem Gutes wirkt. Wer diese Hoffnung hat, der kann dann die Welt, in der wir leben, wahrnehmen mit all der Gewalt, die in ihr herrscht. und er kann sie wahrnehmen, ohne in Depressionen zu versinken. Er muss vor dem Irrsinn des menschlichen Handelns nicht die Augen verschließen. Wenn alle die Augen verschließen, dann wird die Welt blind und die Wahrheit geht verloren. Christen haben aber die Aufgabe, die Wahrheit zu erkennen und sie den geliebten Geschöpfen Gottes mitzuteilen. Zur Wahrheit unserer Welt gehört nun mal, dass Gewalt, in welcher Form auch immer, neue Gewalt erzeugt. Das ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs zu beobachten. Dabei geht es nicht nur um die Gegengewalt desjenigen, der angegriffen wird. Gewalt an einem Ort scheint vielmehr die Hemmungen zu reduzieren, auch an anderen Orten gewaltsam zu agieren. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 und dem immer noch tobenden Krieg scheinen sich die Kriege auch in anderen Weltregionen zu käufen. Aserbaidschan griff Armenien an und okkupierte die Region Bergkarabach. Die Hamas beging einen furchtbaren Terroranschlag auf Israel, das bis heute mit großer Härte zurückschlägt. Vor wenigen Tagen griff Israel den Iran an und zerstörte mit Hilfe der USA dessen Atomanlagen, zumindest teilweise. Die Welt hält seit 2022 den Atem an und ringt nach Luft zwischen den vielfältigen Bedrohungsszenarien. Doch die zwischenstaatliche Gewaltzunahme scheint sich auch innerstaatlich zu vollziehen. Die Anzahl der polizeilich erfassten Gewalttaten ging in Deutschland zwischen 2016 und 2021 kontinuierlich zurück und sie steigt seit 2022 ebenso kontinuierlich wieder an. Im Jahr 2024 erreichte sie fast den Höchststand von 2007. Man kann den Eindruck gewinnen, dass sich Gewalt wie eine Pandemie ausbreitet. Gewalt gebiert Gewalt in Form von Kriegen, die den Weltfrieden bedrohen. Und was den Staatslenkern teuer ist, ist den Kriminellen innerhalb der Staaten billig. Mancher mag sich sagen, wenn Gewalt hoffähig geworden wieder ein Mittel der Politik ist, warum dann nicht auch ein Mittel meines persönlichen Wohlergehens? Dass Gewalt gebiert, lässt sich auch im täglichen Leben beobachten. In einer Kirchengemeinde, in der die Pfarrerinnen und Pfarrer im unversöhnlichen Streit miteinander liegen, wird auch im Kirchenvorstand nicht lange Frieden herrschen. Schließlich werden sich Übelreden, Tricksereien und Intrigen auf die ganze Gemeinde übertragen. Dasselbe wird für Vereine und Firmen gelten. Wo die Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Vereinsvorstands nicht miteinander können, werden sich auch die Mitarbeitenden und Vereinsmitglieder in Gruppen spalten und bald gegeneinander arbeiten statt miteinander. Und selbst in Familien überträgt sich ein unfreundliches oder gar feindliches Klima der Wortführer auf die anderen Familienmitglieder. Offenbar prägen die Wortführer in Staat und Gesellschaft bis hin zu den gesellschaftlichen Gruppen das Verhalten nicht aller, aber vieler der jeweiligen Gruppenmitglieder. Dass Gewalt eine Tendenz zur Eskalation in sich trägt, ist in der Konfliktforschung belegt. Gewalt eskaliert dadurch, dass sich das Denken und Fühlen bei Menschen, die in einem Konflikt miteinander stehen, verhärtet und sich dann auch ihr gewaltsames Verhalten verstärkt. Hier seien einige Momente des Eskalationsprozesses genannt und dem Verhalten von Jesus und dem, was er von uns verlangt, gegenübergestellt. Ich erinnere noch einmal an die gute Nachricht vom Anfang. Gott ist der Herr der Welt. Gott regiert diese Welt, nicht all die Gewalttäter und die Präsidenten und so weiter. Das ist wichtig, immer im Kopf zu behalten, wenn wir uns jetzt mit der Gewalt beschäftigen. Wenn also, so sagt die Konfliktforschung, alle Bemühungen der Konfliktparteien zu einer Lösung zu finden gescheitert sind, dann passiert, kurz gesagt, Folgendes. Abweichende Meinungen werden von beiden Seiten immer weniger geduldet. Die Wahrnehmung der Realität trübt sich zunehmend ein und ein Schwarz-Weiß-Denken setzt sich durch, bei dem es nur noch Gute und Böse gibt. Von beiden Parteien wird jede eigene Mitverantwortung für den Konflikt rigoros zurückgewiesen. Unbewusst werden eigene Schwächen und Fehler auf den Gegner projiziert, der damit zum Feindbild erstarrt. Die Bereitschaft, dem Feind auch nur zuzuhören, verschwindet. Beide Seiten handeln zunehmend irrational und blenden die negativen Folgen ihres Handelns aus. Im weiteren Verlauf des Eskalationsprozesses werden unverzichtbare oder gar heilige Werte proklamiert, die jede Gewaltanwendung rechtfertigen, ohne dass Schuldgefühle oder Skrupel auftreten. Schließlich werden Stärke und Entschlossenheit demonstriert und unangemessen massive und übereilte Maßnahmen ergriffen. Maßnahmen, die auch die Bereitschaft zum Töten einschließen. Dabei führen auch das Streben nach Kontrolle über die Gesamtsituation, ein Allmachtsfantasien sowie ein befürchteter Gesichts- und Glaubwürdigkeitsverlust, das alles führt zu Handlungen, die bis zur totalen Vernichtung und Selbstvernichtung führen können. Das ist die Konsequenz, wenn der Eskalationszirkel nicht durchbrochen wird. Und ich finde, es ist geradezu frappierend, wie deutlich sich diese Forschungsergebnisse, die schon seit Jahrzehnten bestehen, an der Verhärtung der Positionen nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs festmachen lassen. Die gute Nachricht ist, wie sehr der Konflikt auch immer fortgeschritten sein mag, es gibt in den meisten Fällen die Möglichkeit, ihn zu beenden. Und der christliche Glaube ist dabei immens hilfreich, sofern die ihm entsprechenden Handlungsmöglichkeiten auch praktiziert werden. Für Jesus ist im Verhalten gegenüber dem Feind die Nächstenliebe maßgebend. Ausgangspunkt der Nächstenliebe ist die Gleichberechtigung aller Geschöpfe vor Gott. Gott erbarmt sich nämlich nicht nur über die Guten, sondern in gleicher Weise auch über die Bösen. Wie Gottes Liebe auch seinen Feinden gilt, so fordert Jesus zur Nächstenliebe auf, nicht nur dem Freund, sondern auch dem Feind gegenüber. Die Jesus-Nachfolgenden sollen dem Feind nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sondern im Gegenteil für ihn beten und ihn segnen. Vom Menschen geübte Nächstenliebe spiegelt demnach Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen wider. Denn Gott nimmt die Bedürfnisse und Ängste aller seiner Geschöpfe wahr und nimmt an ihrem Geschick mitfühlend Anteil. Er hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen und lässt sich fürsorglich auf sie ein. Er richtet sein Handeln an den flehenden Bitten der Menschen aus. Er lässt sogar mit sich reden und denkt um. Nächstenliebe nimmt sich dies zum Vorbild, ohne dabei die eigenen Interessen und Sorgen zu vernachlässigen. Nächstenliebe eröffnet also die Möglichkeit, mit dem Feind zu reden, ihm ernsthaft zuzuhören und so zu einer differenzierten Wahrnehmung des Gegenübers zu gelangen. Dadurch wird es möglich, sich den Standpunkt des Feindes in all seinen Facetten zu vergegenwärtigen, mögliche Wahrheitsmomente in ihm zu finden und den eigenen Standpunkt zu überdenken. Voraussetzung dafür ist aber, den eigenen Standpunkt nicht zum Maß aller Dinge zu machen, sondern zunächst einmal auch zurückzustellen, um ihn im fortgeschrittenen Gespräch differenziert einzubringen. Das alles eröffnet ein Handeln, das den Kreislauf der Eskalationen durchbricht. Wer Nächstenliebe übt, ist demnach befähigt, sich in die geliebte Person hineinzuversetzen, ihre, wenn auch irrealen oder ideologisch gefärbten Bedürfnisse, Interessen und Ängste wahrzunehmen und ihre Perspektive auf die Welt und das Leben einmal nachzuempfinden. Das gilt auch für die Liebe zum Feind. Sie ist für Jesus der am stärksten herausfordernde Ernstfall der Nächstenliebe. Nächstenliebe im Sinn der griechischen Agape ist von Sympathie und Angezogensein im Sinne des Eros zu unterscheiden. Es geht um die Liebe gerade auch zu dem, der auf mich unsympathisch und abstoßend wirkt, ja, der mir feindlich gesonnen ist. Nächstenliebe hat also nichts mit Sympathie zu tun oder damit, dass ich mich von irgendjemandem angezogen fühle oder von ihm begeistert bin. Im Gegenteil, er kann mir durchaus unsympathisch sein, dennoch soll ich ihn lieben. Er kann mein Feind sein, das ist Feindesliebe. Um der Eskalation eines Gewaltkonflikts entgegenzuwirken, ist es auch nötig, die eigene Mitverantwortung am Entstehen und Fortschreiten des Konflikts wahrzunehmen. Es ist eine wesentliche christliche Eigenschaft, eigene Schuld nicht zu verdrängen oder auf den Gegner zu projizieren, sondern sie im Vertrauen auf Vergebung vor Gott einzugestehen und Versöhnung mit dem Gegner zu suchen. Jesus wusste um die fatale menschliche Haltung, Verfehlungen nur beim anderen zu suchen und so eine Verständigung unmöglich zu machen. Deshalb warnte er davor, sich selbst von Schuld freizusprechen und zu beanspruchen, zu den Guten zu gehören. Eine Moralisierung des Konflikts, die die Schuld ausschließlich beim anderen sieht, und ein damit zusammenhängendes Schwarz-Weiß-Denken entspricht daher nicht der christlichen Ethik. Jesu Mahnung nach dem Johannesevangelium: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, spricht hier ein deutliches Wort. Der Mensch übernimmt sich, wenn er aufgrund seiner guten Taten vor Gott bestehen will. Er kann bestehen nur darin, dass er auf Gottes Gnade vertraut. Darum muss er in einem Konflikt auch nicht um seinen Gesichtsverlust fürchten. Sein Gesicht, sein Anlehen ruht nämlich in Gott allein. Und er verliert seine Glaubwürdigkeit nicht dadurch, dass er seine Drohungen gegenüber dem Feind zurücknimmt. Denn seine Glaubwürdigkeit besteht darin, von Gott des Glaubens und der Liebe gewürdigt zu sein und dieser Würde gerecht zu werden. Wir bedenken einmal kurz, dass sogar Gott mehrmals seine Drohungen gegenüber Israel zurückgenommen und sie bereut hat. Sollten wir das dann nicht auch tun? Bereit sein, unseren Standpunkt aufzugeben? Schließlich muss gesagt werden, Kontrollverlust und Allmachtsfantasien haben im christlichen Glauben keinen Platz. Die Wirklichkeit eines Konflikts ist viel zu vielfältig und ambivalent, als dass eine Seite die Kontrolle übernehmen könnte und die Macht hätte, das Geschehen zu bestimmen. Der christliche Glaube geht davon aus, dass Gott der Herr der Geschichte ist, auch wenn das für uns oft nicht wahrnehmbar ist. In diesem Glauben überließ Jesus die Kontrolle über das Geschehen seinem Vater im Himmel und er lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Wir können dabei gewiss sein, auch wenn unser Weg Leid mit sich bringt, wird Gott in seiner Macht ihn zu einem guten Ende führen. Zu Jesu Zeiten gab es weder Gewalt noch Konfliktforschung. Jesus war aber ein guter Beobachter und Menschenkenner. Er hielt seinen Zeitgenossen den Spiegel vor, damit sie ihre Schwachstellen erkennen und sich von ihnen lösen können. Darum ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihm viele der in der Forschung offengelegten Eskalationsvorgänge vor Augen standen. Schon die Weisheitslehrer des Alten Testaments wussten aufgrund ihrer Lebenserfahrungen um die Eskalationsgefahr eines Konflikts. Im Buch der Sprüche ist zu lesen, ich zitiere: Wie einer, der Wasser entfesselt, wörtlich Wasser freilässt, so ist der Anfang des Streites. Bevor also der Streit losbricht, lass ab. Ein entfesselter Wasserstrom ist nicht mehr aufzuhalten. Er setzt sich fort und reißt alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht zu Beginn nur ein kleines Rinnsal, kann er zu einem reißenden Strom werden, wenn ihm nicht rechtzeitig Einhalt geboten wird. Darum haben die Weisen empfohlen, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, schon bevor er begonnen hat. Wenn aber der Konflikt schon ausgebrochen ist, besteht fast immer die Möglichkeit, ihn wieder einzudämmen. Es jedenfalls ernsthaft, und das heißt, unter gleichberechtigten Gegnern und im soeben genannten christlichen Handlungsrahmen zu versuchen. Max Weber machte einmal eine pessimistische Aussage, dass Gewalt unweigerlich Gewalt gebiert. Er hat nicht recht damit gehabt. Der christliche Glaube bringt die besten Voraussetzungen mit, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Bleibt nur die Frage, inwieweit wir bereit sind, uns auf den christlichen Handlungsrahmen einzulassen. Soweit die Chancen, die der christliche Glaube bietet. Die Bibelstellen dazu findest du im Artikel auf meiner Website christseinverstehen.de. Lasst uns für Gewaltabbau beten und auf Gottes Gutes wirken in der Welt hoffen.